Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Tech Talk Cloud. Mein Name ist Patrick Boskolo und ich freue mich sehr, heute Holger begrüßen zu dürfen, der uns Hi. Ein ganz spannendes Thema näher bringt, nämlich API Management.
Genau, API Management, ein sehr junger Service aus der Azure-Plattform. Ja, ich würde einfach mal in die Erklärung reingehen, was API Management ist. Letztlich, ja, API Management, wie der Name sagt, dient dazu, APIs zu verwalten. APIs, letztlich ja eine Funktionalität, die ich irgendwo im Internet bereitstelle über eine Schnittstelle, die dann aufgerufen werden kann. Das heißt, ich habe jetzt keine Webseite vielleicht, sondern irgendeine Funktionalität und die ist zugreifbar. Und API Management hilft mir jetzt dabei, sagen wir, verschiedene Funktionen rund um die Bereitstellung der API zu automatisieren, Azure zu überlassen, für die ich als Entwickler, wenn ich das selber machen würde, sehr viel Aufwand reinstecken müsste, aber es letztlich sehr viel wiederkehrende Arbeitsschritte sind. Stellen wir uns mal vor, ich habe eine API, irgendwelche Daten, die ich zugreifbar mache, irgendeine Berechnungsfunktion, die ich zur Verfügung stelle. Es kann eine Web-API sein, die ich über Visual Studio ganz einfach gecodet habe und ich werde auch gleich mal eine zeigen. Und für API-Management gibt es im Prinzip drei Szenarien, wann es Sinn macht, API-Management zu verwenden. Das erste Szenario ist, ich biete die API irgendwo öffentlich an, sage der Community, der Entwicklergemeinschaft, okay, hier habe ich eine Funktionalität, die möchte ich bereitstellen. Zweites Szenario ist, ich habe vielleicht ein Unternehmen und ich habe eine API, die ich irgendwie Partnern meines Unternehmens bereitstelle, sodass die bestimmte Funktionen in meinem Unternehmen aufrufen können, zum Beispiel Bestellungen aufgeben. Das heißt, in beiden Fällen vielleicht, ich möchte Geld für die API haben, für die Aufrufe haben. Und wenn ich jetzt eine Monetarisierung selber bauen würde, wäre das relativ aufwendig. Und das dritte Szenario, was wir so sehen für API-Management, ist innerhalb von Firmen, wo ich APIs habe, wo ich die APIs effizient verwalten möchte, bereitstellen möchte, eine Anlaufstelle für meine Mitarbeiter schaffen möchte, dass die eben recherchieren können, was gibt es denn eigentlich für APIs und wie kann ich die aufrufen. API-Management übernimmt mir dann viele Funktionen, auf die wir gleich noch näher eingehen, aber die wichtigsten Funktionen erstmal für den Einsteiger sozusagen eine Dokumentation meiner API. Das heißt, ich finde nicht nur die API, sondern ich sehe auch, wie sind die Aufrufparameter, was verbirgt sich eigentlich an Funktionalität dahinter. Technisch gesehen, wie sieht die Architektur des API-Managements an? Also, ich habe eine API als Unternehmen, als Entwickler, der das irgendwo auf einer Webseite vielleicht betreibt. Und jetzt könnte ich natürlich sagen, liebe Entwicklergemeinde, ruf doch meine Webseite direkt auf. Hier ist mein holgersirtel.azurewebsites.net/api/berechnungsfunktion. Könnte ich machen. Es macht aber durchaus Sinn, API-Management davor zu schalten. Das heißt, meine Anwender oder die Aufrufer meiner API rufen jetzt nicht direkt meine API auf, sondern rufen letztlich API-Management auf und dieses leitet dann die Aufrufe weiter. Wir sehen im Prinzip drei Gruppen, die API-Management verwenden. Das eine sehen wir hier auf der rechten Seite, der Anbieter der API, der das entwickelt hat. Dann sehen wir auf der linken Seite unten den API-Publisher. Das kann jetzt auch der gleiche sein, also könnte jetzt ich sein, ich habe eine API geschrieben, lasse die über API-Management verwalten und richte sie dabei ein. API-Publisher verwenden das Publisher-Portal, das sehen wir gleich. Dann gibt es noch die dritte Gruppe, einen App-Entwickler. App-Entwickler sind jetzt die API irgendwie nutzen. Das könnte jetzt einer sein, der eine Windows 8-Anwendung schreibt und möchte meine API nutzen. App-Entwickler bekommen ein zweites Portal, nämlich das sogenannte Developer-Portal. Dort können Sie eben die API finden, Dokumentation finden, wissen, was die API so macht, müssen sich authentifizieren und so weiter. Sehen wir auch gleich. Und letztlich, wenn der App-Entwickler eine App schreibt, dann ruft die App, wie ich vorhin schon sagte, eben nicht die API direkt auf, sondern einen Proxy in dem API-Management-Konstrukt letztlich. Also das heißt, dort eine API. Dabei kann der Proxy Parameter ummappen, kann die API umbenennen, wenn er das will. Das heißt, ich muss nicht direkt 1:1 alle Parameter so ins Backend weitergeben, wie ich sie dann tatsächlich zum Aufruf freigebe. an Funktionalität. Und dann kommen wir auch gleich mal so ein bisschen zur Demo. Also schauen wir uns mal an, wie das so funktioniert. Habe ich die Möglichkeit, bestehende APIs anzubinden. Das heißt, ich definiere über API-Management, wie ist denn die Signatur meiner API, das heißt, wie ist die URL, wo rufe ich sie auf, welche Operationen gibt es denn in meiner API, was für Parameter, was für Rückgabewerte hat sie. Ich kann Caching einstellen, das heißt, wenn du häufiger die gleichen Aufrufe machst, möchtest du ja nicht, dass die API immer wieder im Backend aufgerufen wird, sondern kannst vielleicht die Ergebnisse schon mal zwischenspeichern und dann entsprechend schneller zur Verfügung stellen. Security kannst du regeln, schauen wir uns auch gleich im Portal an. Und du kannst APIs zu sogenannten Produkten zusammenfassen. Das heißt, du kannst mehrere Funktionen, die du per API bereitstellst, zusammenfassen zu einem Produkt und das dann letztlich vermarkten. Mit verschiedenen Service-Leveln versehen, das heißt, du kannst für ein Produkt auch mehrere Angebote definieren, ein Preview oder ein Test. Eine Test-Edition deiner API, eine Premium-Edition deiner API. Das heißt, die Test-API kann vielleicht nur einmal pro Minute aufgerufen werden, also hat da so eine Beschränkung und eine Premium-Version hat dann quasi beliebig viele Aufrufe und wie auch immer. Benutzer kannst du Produkten zuweisen, dass nur bestimmte Benutzer eben eine API aufrufen können. Soweit?
Das ist cool. Also ich könnte sowas wie Twitter machen, wo ich halt sage, 200.000 Requests sind okay, alles was darüber hinausgeht, möchte ich dann gerne dafür, dass du dafür zahlst. Sowas beispielsweise würde sich damit abbilden lassen.
Genau. Und wenn man sich mal vorstellt, wenn du so eine Funktionalität, genau wie du es jetzt geschildert hast, selber schreiben würde, wäre es schon relativ aufwendig. Ja? Ja. Also ich muss erstmal mitzählen, wie viele Aufrufe waren denn eigentlich, von wem kamen denn die Aufrufe, muss das zuordnen, mittracken. Das alles übernimmt die API-Management.
Security ist ja auch so ein bisschen ein Problem immer, also für mich, weil da gibt es ja unglaublich viele Anmeldeprovider, die letzten Endes unterstützt werden müssen und viele zimmern dann ihr eigenes OAuth-Protokoll rein und ist ja auch nicht immer ganz einfach und standardkonform für den Entwickler, der das dann anprogrammieren will. Mhm. Also auch da ist natürlich schön, wenn ich irgendwie einen Layer hätte, den ich verwenden kann und es einheitlich wäre.
Genau. Das heißt, ich kann als Bereitsteller meiner API, wenn ich die jetzt auf einer Webseite beispielsweise hoste, sagen, ich habe als einzigen Aufrufer letztlich API-Management. Nur von dort kommen Aufrufe rein und kann mich darauf verlassen, dass API-Management eben filtert, Kontingente überwacht, Security überwacht, das heißt nur angemeldete User dürfen Aufrufe machen und so weiter. Schauen wir uns das vielleicht tatsächlich mal an. Kleiner Ausflug in Visual Studio, also ich werde jetzt hier nicht groß coden, ich wollte nur zeigen, was ich in Visual Studio, ich habe mein ganzes Entwickler-Know-how quasi zusammengenommen und habe diese Wahnsinnsfunktionalität gebaut, nämlich die eine
Addition.
Ja. War mir auch nicht klar, wie die Welt vorher ohne diese Funktion
überhaupt funktionieren konnte.
Aber jetzt ist die Welt quasi vollständig durch GetSum. Scherz beiseite, also das ist jetzt wirklich eine simple API, die ich auf einer Webseite gehostet habe. Wir hatten ja jetzt auch schon eine Sendung zu Microsoft Azure Websites. Das heißt, ich kann auf Websites natürlich nicht nur Web-Anwendungen hosten, die dann irgendwie HTML-Ausgabe haben, sondern ich kann auch Web-APIs bereitstellen. Genau das habe ich gemacht, habe hier via Publish eben über Web-API-Calculator über die Webseite das Ganze bereitgestellt. Die Seite sehen wir hier. Und wenn ich jetzt hier, ich habe es natürlich auch schon mal getestet gehabt, wenn ich hier den Funktionsaufruf API/Calculator und dann als Aufrufparameter A1 und B2 habe und jetzt hier Return drücke, dann bekomme ich hoffentlich gleich eine JSON-Ausgabe, die mir die Summe ausgibt. Ja, sehr simpel, aber mir geht es jetzt natürlich hier an der Stelle auch an die Funktionsweise von API-Management. So, jetzt habe ich also eine API, die mir zwei Integer-Werte zusammenzählt und die Summe zurückgibt. Wie gesagt, ich könnte jetzt das ins Internet einfach so publizieren und sagen, Leute, ruft doch diese API bei mir auf. Aber dann habe ich eben nicht, wie du gesagt hast, so Kontingentüberwachung, Security und so weiter. Das ist erstmal nicht drin. Kann ich natürlich selber bauen, aber macht nicht wirklich viel Spaß und wenn man sowas wie API-Management hat, muss man es auch nicht tun. So, ich bin hier im Azure Management Portal und wie für alle Services in Azure üblich, lege ich die Möglichkeit zum API-Management an, indem ich einmal hier auf den API-Management Bereich gehe, sage New, Create. Und kann jetzt hier eine URL angeben, unter der dann meine API über API-Management aufrufbar ist. Das heißt, meine API bekommt eine zweite URL und die könnte ich jetzt sagen, das ist jetzt Test API. Ich nehme immer noch so mein Namenskürzel dazu, weil ich da ziemlich sicher bin, dass sonst niemand das verwendet. Test API hsettl azure-api.net. Das heißt, das wird mein Root sozusagen für den gemanagten Service. Auch hier gebe ich wieder eine Subscription an, wie üblich, kann hier noch eine Location angeben. Wir sehen hier, noch nicht alle Rechenzentren sind mit API Management Service ausgestattet, aber die beiden europäischen Standorte schon. Kann jetzt hier noch eine Organisation angeben, das ist eigentlich nur für Dokumentationszwecke und dann einen Administrator-E-Mail, das ist die E-Mail-Adresse, an die dann Informationen geschickt werden können, Alerts geschickt werden können, wenn irgendwas mit meiner API nicht in Ordnung ist. Ja, nehmen wir da mal tatsächlich hsettl@, ich glaube, das wird auch nicht wirklich geprüft. Ups. Und für Demo-Zwecke gebe ich jetzt einfach irgendwas hier an und lege die API an. Hier muss ich jetzt gleich sagen, das dauert durchaus ein paar Minuten. Also ich habe auch schon mal 20 Minuten drauf gewartet, bis das provisioniert ist. Es ist auch aktuell so, dass es auch in der Dokumentation steht, dass es relativ lang geht. Deswegen, ja, wie üblich in der Kochsendung, habe ich da mal was vorbereitet.
Sehr schön.
Genau. Genau, sonst würde die Sendung ein wenig aus den Nähten platzen. So. Hier auch, wie bei anderen Services, habe ich mein Dashboard und wenn ich das Ganze verwalten möchte, dann gibt es hier eine Management-Konsole, auf die ich draufgehen kann. Und über die Management-Konsole kann ich jetzt meine Zugriffe einrichten. Und was ich so an Funktionalitäten schon genannt hatte, ich kann APIs registrieren. Hatte ich schon mal gemacht, aber legen wir ruhig nochmal so ein Ding an. Der Web-API-Name ist, ja, TechTalk API beispielsweise. Dann gebe ich hier den URL des Services an, auf den die API dann mappen soll. In meinem Fall hatte ich ja vorher die Website. Das heißt, hier gebe ich den Root dieser Website an. Und den Suffix. Das heißt, wie soll jetzt unter meinem API-Namen der Suffix der URL sein, also sagen wir mal Tech Talk. Ups. Tech Talk. Speichere das Ganze ab. So, jetzt habe ich erstmal nur registriert, dass ich überhaupt eine API als Container verwalten möchte. Eine API ist natürlich, lebt natürlich von den Operationen. Eine dieser Operationen ist ja meine Summenfunktion, die ich hier bereitstelle. Wenn ich eine neue Operation hinzufüge, dann muss ich einen HTTP-Verb angeben. Das kann jetzt zum Beispiel get sein. Kann dann sagen, wie soll jetzt das URL-Template aussehen, was ich aufrufe, wenn ich die Management-API aufrufe oder die API-Management. Kann jetzt zum Beispiel sagen, ja, Calculator. Calculator und der braucht auch Aufrufparameter. Ups, geschweifte Klammer und B, geschweifte Klammer. B.
Also was du jetzt machst, ist letzten Endes so eine Routing-Information anzulegen, dass ich auf den Webservice oder auf meinen Webservice dann entsprechend irgendwie so ein Muster anlegen kann, wo ich die Parameter übergebe.
Ganz genau, ganz genau. Und jetzt mal ein bisschen faul und kopiere mir das durchaus rein. Sehr viel mehr werde ich jetzt an Tipparbeit auch gar nicht machen, weil mit der Laptop-Tastatur ist es doch ein bisschen, ups, B. So, was habe ich jetzt hier definiert? Ups, A. Jetzt kann ich noch einen Namen. Ja. Add Numbers. Was habe ich jetzt gemacht? Wie du gesagt hast, eine Routing-Information angegeben. Das heißt, wenn ich in meinem API-Management-Endpunkt hier Calculator A und so weiter aufrufe, dann wird das weitergeleitet auf meine API in meiner Website und zwar auf API/Calculator und so weiter. Oder machen wir es mal ein bisschen weiter, etwas unterschiedlicher. Calc, das heißt, die müssen nicht gleich einen Namen haben oder sonst was. Ich speichere das Ganze mal ab. gehen wir nochmal da rein und ich kann jetzt zum Beispiel, was ich ja gesagt habe, vorhin Caching einrichten, muss dazu nur einen Haken setzen. Das heißt, wenn ich jetzt öfters die gleichen Summanden habe, die ich aufsummieren würde, dann würde nicht jedes Mal meine API aufgerufen in meiner Website, sondern das Ergebnis direkt zurückgerufen.
Das ist ja cool. Also du hast tatsächlich so einen Application-Cache letzten Endes vorgeschaltet, schon vor deiner eigentlichen API.
Genau, entlastet meine Website. Das heißt, wenn immer wieder gleiche Aufrufe kommen. Jetzt ist es natürlich ein bisschen albern, weil die Funktion sehr einfach ist. Aber wenn man jetzt größere Berechnungen hätte und so weiter, kann es schon Sinn machen. Und ich habe vielleicht nur 5 verschiedene Parameter, Parameterwerte, dann kann ich das durchaus durch Cachen sehr, sehr stark vereinfachen. Dann hier für die Dokumentation und für die Aufrufe und so weiter kann ich hier noch festlegen, was sind denn zulässige Werte, wobei ich hier nicht an die gebunden bin, die hier aufgeführt sind, sondern ich kann sagen, ja, es sollen nur 2 Nummern addierbar sein. Also Strings werden jetzt nicht addiert, also konkateniert oder irgendwas, sondern es müssen 2 Nummern sein. Auch das speichere ich. Könnte jetzt noch an der Response arbeiten, das heißt, könnte sagen, okay, wenn jetzt Rückgabewert 200 oder irgendwelche Fehlermeldungen sind, kann ich die auch noch konfigurieren und entsprechend ein bisschen customizen, aber das brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Bei Security kann ich noch sagen, okay, wer soll diese API aufrufen können, Basic Authentication mit Zertifikaten oder soll OAuth verwendet werden. Issues ist jetzt für Reporting-Zwecke, da ist jetzt noch nichts dahinter. So, gespeichert ist das Ganze. Bevor ich das jetzt jemandem zur Verfügung stelle, also irgendwelchen Kunden anbieten könnte, muss ich aus der API ein Produkt machen. Ein Produkt mache ich, indem ich hier, ja, wie kreativ, auf Add Product gehe und sage jetzt My Tech Talk Calculator. Ach, eine Beschreibung brauche ich auch noch. Warum er hier drauf besteht, dass ich hier eine Beschreibung eingebe, ist nicht, um mich zu schikanieren, sondern weil das, was ich hier eingebe, später dann meinen Entwicklern, die meine API nutzen, als Dokumentation gleich bereitgestellt werden. Und da macht es natürlich Sinn, wenn ich jetzt nicht unbedingt einen selbst erklärenden Namen für meine API habe, dann finden die da gleich die entsprechenden Informationen. So, jetzt habe ich ein Produkt, was defaultmäßig für Administratoren freigeschaltet ist. Man könnte jetzt noch bestimmte verschiedene User hinzufügen, die das dann entsprechend in ihrem Developer-Portal dann finden. So, Produkte habe ich genannt. Also, ich könnte jetzt meinen Calculator, wie ich schon vorhin gesagt hatte, einmal in der Testversion bereitstellen. Ich könnte ihn in einer Premium-Version bereitstellen. Da zeige ich vielleicht auch noch ganz kurz, wie ich dieses Service-Level einstellen kann, wenn ich hier nochmal ins API-Management reingehe, indem ich nämlich Policies konfigurieren kann. Policies kann ich jetzt, muss erst ein Produkt auswählen, meinen TechTalk-Calculator beispielsweise, und für den möchte ich jetzt eine Policy vergeben. Und hier, das hatte ich ja vorhin gesagt, ich kann zum Beispiel sagen, ich limitiere meine Call Rate. Mhm. Ja, wenn ich jetzt eine Preview-Version oder eine Test-Version meiner API bereitstelle, kann ich sagen, das ist jetzt falsch gesetzt, den Cursor, Limit Call Rate, dann kann ich sagen, okay, wie viele Calls in wie viele Sekunden zulässig sind. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, 2 Calls alle 60 Sekunden, kann man eben pro Minute 2 Calls absetzen. Wenn ich mehr absetze, kann ich rauslöschen. Wenn ich mehr absetze, dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Ja, too many calls. Brauchen wir jetzt nicht groß vorführen. Ich denke, das kann man sich vorstellen. Ich speichere das mal ab. Dann habe ich jetzt eine Policy hinter meinen Calculator gesetzt. So, was geht noch? Policies hatte ich gerade schon angefangen. Ich kann Policies auf API-Ebene, auf Produktebene oder auf Operationsebene vergeben. Das heißt, ich kann sagen, eine bestimmte Funktion, die ich aufrufen kann, die ist aufrufbeschränkt. Eine andere Funktion ist unbeschränkt, weil sie vielleicht nur leichtgewichtige Berechnungen ausführt und so weiter. Ich kann, wie wir es gerade im Portal auch gesehen haben, sagen, ob etwas beim Request passieren soll. Also inbound, hier in dem Fall ist es tatsächlich so, ich möchte ja beim Aufruf, also beim Eingang einer Anfrage prüfen, ist denn die noch im zulässigen Rahmen. Ich kann aber auch outbound zum Beispiel den Rückgabewert verändern. Also wenn wir mal hier ein bisschen scrollen, was es hier so gibt. Ich kann zum Beispiel Meine API liefert jetzt beispielsweise JSON zurück. Wenn ich aber Kunden habe, die unbedingt XML brauchen, dann kann ich hier bei der Rückgabe sagen, okay, konvertiere mir dieses JSON in XML. Das heißt, ich muss in meiner API gar nichts machen, sondern kann hier per Policy sagen, okay, hier XML zurückgeben. Also da kann man durchaus mal rumscrollen. Der Limit Call Rate haben wir gerade gesehen. Dann kann man noch Usage Quota sagen, zum Beispiel, dass man nicht nur sagt, pro Minute soll eine bestimmte Anzahl an Aufrufen, sondern ich möchte pro Woche nur irgendwie 20 Aufrufe zulassen, also nicht nur in den kleinen Rahmen. So, Beispiele, Formatkonvertierung, Authentifizierung, Throttling und so weiter. Analytics, ja, ich belasse es jetzt mal bei der Aufzählung, was möglich ist. Also es wird mitprotokolliert, ja, wie oft eine Funktion aufgerufen wird, eine bestimmte Operation, wie oft der Aufruf erfolgreich war, wie oft vielleicht Fehlercodes zurückgegeben wurden, sodass ich dann eben eine Übersicht habe, wie läuft denn meine API, wird sie genutzt, wird sie nicht genutzt und so weiter. Benutzerverwaltung ist ganz interessant. Also ich kann Benutzer anlegen, die können sich auch selber registrieren. Dann kann ich, wenn sie sich selber registrieren wollen, noch einstellen, ob ich als Anbieter das approven muss oder ob jeder es einfach registrieren kann. Er bekommt dann entsprechende Sicherheitscodes, wenn er sie registriert sind, damit sie mit diesen Codes dann meine API aufrufen können. Also viele, viele Dinge, die mir das API-Management im Prinzip schenkt, ja, die ich nicht selber bauen muss. Also wenn du jetzt sowas mitprotokollieren wolltest, dann ja, wäre es schon ein gewisser Aufwand, würde die API unnötig komplex machen. So habe ich jetzt eigentlich entwicklerseitig, das waren jetzt 5 Zeilen Code, meine Summierungsfunktion. Wenn ich das, was ich jetzt über API-Management noch hätte selber bauen wollen, dann hätte ich mal eben 1000 Zeilen mehr gebraucht, ohne dass ich jetzt wirklich an meiner Business-Logik, und das ist ja eigentlich das, worauf ich mich konzentrieren möchte, hätte arbeiten müssen. Ja, also, ich denke, ein spannendes Thema.
Absolut. Ist es im Augenblick, kannst du darüber eine Aussage treffen, REST, alles nur auf REST-Services oder können die auch OData-Service beispielsweise damit?
Im Prinzip ist es ja so ein Request-Routing. Ja? Also das kannst du auch machen, also auch andere Formate. Es ist jetzt nicht auf REST beschränkt.
Okay, genau. Das ist cool. Das heißt, meine alten Services könnte ich ebenfalls entsprechend da einbinden und dann diese ganze Logik draufsetzen. Das ist nett. Cool. Caching ist mit dabei, was super cool ist. Sodass weniger Traffic auf meine Instanz nochmal kommt. Also kann man ruhig nochmal rausheben. Dadurch schlage ich natürlich auch die Calls auf meine eigene Instanz. Von daher, und vor allen Dingen Schlüssel generieren ist ja auch nicht so jedermanns Sache. Ne? So API-Zugriff Schlüssel zu generieren.
Ja, kann sehr lästig sein. Ja. Also ich kann es Ihnen empfehlen, sich das mal anzuschauen. Es sind echt coole Tutorials auch auf azure.com. Die Links werden wir wieder, wie gehabt, unten aufführen, dass man die schnell findet.
Cool. Okay. Vielen, vielen Dank.
Jo, bitteschön.
Und dann sehen wir uns bald wieder zu einer neuen Folge von Tech Talk Cloud.
Genau.
Tschüss.